Und jetzt der zweite Teil einer Miniserie über Caroline von Günterrode, eine Dichterin des beginnenden 19. Jahrhunderts.
Caroline von Günterrode, geboren 1780, Stiftsdame ab 1797, die erste gescheiterte Liebe 1799 bis 1804, die zweite gescheiterte Liebe 1804 bis 1806. Freundschaft mit Bettine Brentano, Dichterin, Suizid im Juli 1806. Die bekannten Daten ausreichend zur Einordnung. Ach ja, war das nicht diese Romantikerin, die sich aus unglücklicher Liebe umgebracht hat?
Gestern las ich Ossian und es wirkte so angenehm auf mich. Der alte Wunsch, einen Heldentod zu sterben, ergriff mich mit großer Heftigkeit. Unleidlich war es mir, noch zu leben, unleidlicher, ruhig und gemein zu sterben. Schon oft hatte ich den unweiblichen Wunsch, mich in ein wildes Schlachtgetümmel zu werfen, zu sterben. Warum ward ich kein Mann? Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit. Nur das Wilde, Große, Glänzende gefällt mir. Es ist ein unseliges, aber unverbesserliches Missverhältnis in meiner Seele. Und es wird und muss so bleiben, denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd und so uneins mit mir.
Ein Frauenleben. 1786, Caroline von Günterrode ist 6 Jahre alt, stirbt ihr Vater. Die Mutter, die in den 6 Jahren ihrer Ehe ebenso viele Kinder zur Welt gebracht hat, überlässt Caroline immer stärker die Mutterrolle. 2 ihrer Schwestern pflegt sie bis zu deren Tod. 1797, mit 17 Jahren, wird sie von ihrer Mutter ins Kronstetten-Hünsbergische Adelige Damenstift in Frankfurt gesteckt, da die Familie in großen finanziellen Schwierigkeiten war. Das Stift, eine Verwahranstalt für unverheiratete Damen, nahm mit Caroline von Günterrode zum ersten Mal eine Frau auf, die jünger als 30 Jahre alt war. Die Regeln. Aufgenommen werden 12 adelige evangelische Damen, die sich auszeichnen müssen durch tadellosen Lebenswandel. Es wird schwarze Kleidung getragen, die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Besuche, Tanz, Theater, Karten- und Würfelspiel sind verboten. Obwohl diese Bestimmungen zum Zeitpunkt des Eintritts Günterodes etwas liberaler gehandhabt wurden, fühlte sie sich Zeit ihres Lebens in der klosterähnlichen Atmosphäre des Stifts nie wohl. Die Zeit, die sie dort verbringen musste, nutzte sie systematisch zur Vervollkommnung ihrer Bildung. Sie las unter anderem Herder, Schelling, Schlegel, Goethe, Schiller, Novalis und Hölderlin und betrieb Studien in verschiedenen Wissenschaften. Vor allem aber suchte sie sich Partner und Partnerinnen zum intellektuellen Austausch und betätigte sich als Schriftstellerin.
Mitteilung ist mir Bedürfnis.
Aber etwas fehlte ihr.
Mein Leben ist so leer. Ich habe so viele langweilige und unausgefüllte Stunden. Ist es nur die Liebe, die in diese dumpfe Leerheit Leben und Empfindung gießt? Es ist ja eine Lücke in meiner Seele. Umsonst suche ich sie zu erfüllen, umsonst sie wegzuresonieren. Die Kunst kann nur durch die Natur, mit der Natur wuchern. Ohne sie kann sie nichts.
1799 verliebt sie sich in Friedrich Karl von Savigny, der sich anfangs wohl auch durchaus eine Ehe mit ihr vorstellen konnte, da er kurz nach dem Kennenlernen Erkundigungen über sie einzog.
Noch eine kleine Bitte. In Hanau wohnt eine Witwe von Günterrode, über deren häusliche Verhältnisse, Kindererziehung etc. ich unterrichtet zu sein wünschte. Da ich nun glaube, dass Luxburg weiß, wie ein gewisser Teil des Publikums davon spricht, wenn auch nicht, wie es ist, so tun Sie mir den Gefallen, wenn Sie ihn gelegentlich und ohne, dass er den Anlass errät, darum fragen.
Die Auskünfte, die er erhält, fallen eher negativ aus. Die Mutter Günterodes hatte den Ruf der Familie durch ein Verhältnis und die Veruntreuung des Erbes restlos ruiniert. Für Savigny, der den Ehrgeiz hatte, in der bürgerlichen Welt etwas aus sich zu machen, ein Kant der Rechtsgelehrsamkeit zu werden, wäre die Verbindung mit dieser Familie nicht gerade karrierefördernd gewesen. Außerdem schreckte er vor Günterodes scharfem, männlichem Geist und ihrer outrierten Selbstständigkeit zurück. Eine Frau, die ihn rückhaltlos unterstützte und sich seinen Interessen unterwarf, fand er in Gunda Brentano, die zwar durchaus gebildet war, aber ausdrücklich keinen intellektuellen Austausch wünschte. Ein Spiel begann, Das junge Paar schrieb gemeinsame Briefe an Günderode. Savigny, immer noch fasziniert von ihr, setzte geheime Nachsätze dahinter.
Lieb Günderödchen, lieb Hämmelchen. Du merkst wohl, dass das da drüben nur ein nachgemachter Savigny war und dass jetzt erst der Wahre auf dich losgeht, um dich herzlich zu küssen und zu drücken.
Günderode spielt das Spiel mit. Christa Wolf findet Worte für den Briefwechsel, der Roman einer vermiedenen Liebe. Die Möglichkeit eines Liebesbekenntnisses hatte Günderode im normalen Leben nicht. Erst die Poesie gab ihr diese Freiheit. Im April 1804 schickte sie dem frisch vermählten Savigny das Sonett »Der Kuss im Traume«.
Es hat ein Kuss mir Leben eingehaucht, gestillet meines Busens tiefstes Schmachten. Komm, Dunkelheit, mich traulich zu umnachten, dass neue Wonne meine Lippe saugt. In Träume war solch Leben eingetaucht. Drum leb ich, ewig Träume zu betrachten, kann aller anderen Freuden Glanz verachten, weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht. Der Tag ist karg an liebessüßen Wonnen. Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen und mich verzehren seiner Sonne Gluten. Drum birg dich aug dem Glanze irdscher Sonnen, hüll dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluten.
Nach der gescheiterten Liebe zu Savigny zog sie sich immer mehr in die Fantasie, die Schriftstellerei zurück.
Ich kann es Ihnen nur mit großer Blödigkeit sagen. Ich schreibe ein Drama, meine ganze Seele ist damit beschäftiget. Ja, ich denke mich so lebhaft hinein, werde so einheimisch darin, dass mir mein eigenes Leben fremd wird. Ich habe sehr viel Anlage zu einer solchen Abstraktion, zu einem solchen Eintauchen in einen Strom innerer Betrachtungen und Erzeugungen. Gunda meint, es sei dumm, sich von einer so kleinen Kunst als meine sei, sich auf diesen Grad beherrschen zu lassen. Aber ich liebe diesen Fehler, wenn es einer ist. Er hält mich oft schadlos für die ganze Welt.
1804 veröffentlicht sie unter dem Pseudonym Tian die Gedichte und Fantasien. Den männlichen Namen wählte sie, um an der Normalität gemessen zu werden, und die bestand aus männlichen Schriftstellern.
Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, meine Gedichte drucken zu lassen, wollen Sie wissen? Ich habe stets eine dunkle Neigung dazu gehabt. Warum und wozu, frage ich mich selten. Leicht und unwissend, was ich tat, habe ich so die Schranke zerbrochen, die mein innerstes Gemüt von der Welt schied. Und noch habe ich es nicht bereut, denn immer neu und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen, in einer Gestalt, die würdig sei, zu den Vortrefflichsten hinzuzutreten, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ja, nach dieser Gemeinschaft hat mir stets gelüstet, dies ist die Kirche, nach der mein Geist stets wallfahrtet auf Erden.
Diese Gemeinschaft mit den Schriftstellern wird ihr verwehrt werden. Rasch macht im klatschsüchtigen Frankfurt das Gerücht die Runde, sie, eine Frau, stecke hinter dem Pseudonym, und prompt sprechen die Rezensenten von einem schönen, zarten, weiblichen Gemüt. Ungewöhnlich, ja unschicklich für eine Frau dieser Zeit, war schon Günderodes Beschäftigung mit der Philosophie anderer. Doch damit nicht genug. Neben Gedichten und Dramen finden sich in ihrem Werk auch eine große Zahl eigener philosophischer Arbeiten. Dazu und zu Günderodes weiterem Leben und Werk mehr im nächsten Dienstagsmorgenradio auf Radio Dreieckland.